Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Glauben-Geschichten-Folge und zwar zu einem ganz besonderen Anlass. Wir sind schon lange gemeinsam unterwegs, haben vor einer langen Zeit begonnen, die Bibel zu lesen, ganz am Anfang, und sind jetzt durch das erste Buch der Bibel, das erste Mosebuch oder das erste Buch Mose, fast durch. Es fehlen noch ein paar Sätze. Josef will gerade noch ansetzen und etwas sagen zu seinen Brüdern, zu den Nachkommen. Dann noch ein paar Sätze, Zusammenfassung, und wir sind am Ende angelangt. Und anlässlich solch einer besonderen Situation oder am Ende solch einer langen Reise darf man natürlich nicht nur darüber reden und sich freuen, sondern das muss man auch gebührlich feiern. Mit einem Stück Kuchen. Aber zunächst einmal wollen wir die Reise wirklich ans Ende gehen. Und dann gibt es erst den Kuchen. In diesem Sinne lade ich Sie ein, dass wir die letzten Sätze des ersten Buches der Bibel gemeinsam lesen. 1. Mose, Kapitel 50 und dort ab Vers 24. Uns wurde gerade zuvor noch berichtet, dass Josef 110 Jahre alt wird. Er sieht nicht nur seine Kinder und seine Enkelkinder, sondern sogar die Urenkelkinder. Und dann setzt er an und will mit seinen Brüdern reden. Vers 24. Und Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich sterbe nun. Gott aber wird euch heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und Josef ließ die Söhne Israels schwören und sprach: Hat Gott euch dann heimgesucht, dann führt meine Gebeine von hier hinauf. Und Josef starb, 110 Jahre alt, und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit diesem Ende geht. Man hofft ja immer, dass das Ende irgendwie ein Happy End ist, oder? Dass es gut ausgeht. Aber wie würden Sie denn das bewerten? Geht dieses Buch gut aus? Ist es ein gutes Ende? Ein Happy End? Und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Bereits in der letzten Glauben-Geschichten-Episode haben wir uns mit dem Tod beschäftigen müssen. Wir haben uns ja entschieden, dass wir Geschichten nicht auslassen, wenn sie unbequem werden, wenn sie uns unsicher machen, wenn wir nicht genau wissen, wie wir uns dazustellen sollen, was da gerade passiert. Wir haben immer wieder gesagt, selbst wenn es schwierig ist, selbst wenn es traurig ist, selbst wenn es uns wehtut, werden wir dennoch da bleiben und den Weg gehen, den auch die Menschen damals gegangen sind. Und so war es ja in der letzten Folge auch. Jakob stirbt und wir sind mitgegangen zu der Trauerfeier. Wir sind mitgegangen in das Land Kanaan mit Josef, mit seiner Familie, mit den ganzen Menschen aus Ägypten, ein gewaltiges Heer, und haben dort wieder 7 Tage getrauert um Jakob. Und es gab so diese Hoffnung, die aufkam, ja, in all diesem Leid, in all dieser Unsicherheit, die dann auch noch in den Brüdern aufgekommen ist über Josef, wird er jetzt, wenn der Vater tot ist, wirklich weiterhin nett und freundlich zu uns sein, oder wird ihn jetzt die Rache packen und wird er uns all das Böse, was wir ihm angetan haben, uns vergelten? Und Josef sagt: Das ist nicht meine Sache. Das steht mir gar nicht zu. Das ist nicht etwas, was ich tun kann oder tun werde oder auch tun will. Nein, das ist Gottes Sache. Und wir merkten in dieser Trauer, über den Verlust des Vaters, über den Tod Jakobs, kommt dann so das Positive und dringt das Leben durch, indem Josef sagt in Vers 20, Kapitel 50, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Das heißt, in diesem Bösen, das Menschen tun und getan haben, damals wie auch heute, mitten da hinein, begibt sich Gott auf für uns unerklärliche Art und Weise und wendet das Ganze dann zum Guten. Aus Tod, denn das wollten ja die Brüder. Sie wollten ihren Bruder Josef töten. Aus diesen Todesabsichten macht Gott Lebensabsichten oder schafft Gott Leben. So, das war in der letzten Folge, aber jetzt werden wir erneut mit in Tod hineingenommen. Und Josef starb und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Und fast so, als würde das Buch sagen, Tod kommt, selbst wenn wir durchschnaufen, selbst wenn wir mal eine Zeit haben, wo der Tod uns nicht beschäftigt oder einnimmt oder schockt oder frustriert. Dennoch, er wird kommen. Und hätte Josef zuvor nicht etwas gesagt zu seinen Brüdern, eine Hoffnung mitgegeben, dann würden wir hier eigentlich nur in eine tiefe Hoffnungslosigkeit hineinfallen. Denn er sagt, ich sterbe nun. Da lässt sich nichts dran ändern. Selbst wenn er wollte, selbst wenn seine Frau oder seine Kinder oder seine Enkelkinder oder seine Familie oder seine Brüder, selbst wenn alle sich dagegen stemmen würden, es scheint nicht abzuwenden, nicht möglich zu sein, das abzuwenden. Er sagt, ich sterbe nun. Und jetzt kommt das Aber wieder. Und es ist interessant, erneut nicht auf der Seite des Menschen, sondern auf der Seite Gottes. Gott aber wird euch heimsuchen, heißt es in der Elberfelder Übersetzung, also in meiner Bibel, aber eigentlich heißt es, Gott wird euch besuchen. Gott wird zu euch kommen und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Das heißt, da schwingt eine große Hoffnung mit. Dieses Buch ringt damit, sich nicht abzuwenden von der Wirklichkeit, nicht so zu tun, als würde es Tod nicht geben. Nein, der Tod wird benannt und eigentlich endet sogar das Buch damit. Aber gleichzeitig sagt der Autor dieses Buches oder sagt Josef, Gott wird kommen. Gott wird euch besuchen. Und zwar wird er kommen und euch von hier wegbringen, in das Land zurückbringen, das er Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. Und Josef verbindet sich hier mit Geschichte, mit der Geschichte seines Vaters, seines Urgroßvaters, seines Großvaters, eigentlich mit Gott. Es steht ein Versprechen im Raum und dieses Versprechen ist zwar noch nicht erfüllt, aber Gott wird dieses Versprechen erfüllen. Er sagt nicht wie, er sagt nicht wann, er sagt nur, dass es geschehen wird. Und so spüre ich halt für mich diese Spannung in diesem Buch, aber es ist auch die Spannung, die wir doch selber auch alle erleben. Eigentlich leben zu wollen, eigentlich das Leben zu umarmen, aber dann getroffen zu werden vom Bösen oder anderen Böses zuzufügen und schließlich diese Stille und diese Trauer am Grab von Menschen, die wir lieben, die wir geliebt haben, die aber nicht mehr da sind. Und es scheint so zu sein, als würde diese Spannung nicht nur am Ende des Buches sein, sondern als würde es sich durch das gesamte Buch, das wir gelesen haben, durch das gesamte Buch Genesis oder erste Buch Mose hindurchziehen. Als wir angefangen haben zu lesen, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Und ich nehme sie nochmal mit. Ich nehme sie nochmal mit an den Anfang und wir werden so in ein paar Minuten durch das gesamte Buch hindurchgehen und versuchen, worum geht es denn eigentlich? Was sind denn die Hauptthemen oder die Hauptlinien dieses Buches, so wie wir sie gemeinsam bei unserem Lesen und Miterleben und Nacherleben dessen, was da passiert ist, wie wir es gemeinsam so herausgeschält, herausgearbeitet haben? 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. Und Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und die Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Ein dunkles Bild, ein verschwommenes Bild, ein Bild, das wir nicht wirklich genau wahrnehmen können, nicht genau fassen können, wann und wie und was ist da passiert. Aber uns wird gesagt, dass Gott, dieses Wesen, das wir am Anfang gar nicht kannten, das einfach so unmittelbar eingeführt wird, dass dieser Gott, der Geist Gottes, der da ist über diesen Wassern und da schwebt, dass er die Erde in das Dasein ruft. Dass er ist derjenige, der sie erschafft, das Licht und die Finsternis, das Wasser, die Himmel, die Erde, die Pflanzen, die Tiere und dann schließlich die Menschen. Und er schaut sich das an und sagt, und siehe, das war sehr gut. Und wir spürten damals, wir spürten das zutiefst, dass der Mensch geschaffen wurde, um zu leben. Und da kommt wieder diese Spannung, aber der Tod. Geschaffen, um zu leben, aber der Tod. Und sie balsamierten ihn ein und legten ihn in einen Sarg in Ägypten. Zum Leben geschaffen, aber vom Tod getroffen. Und Gott setzt den Menschen im Garten Eden, 1. Mose Kapitel 2, setzt in den Garten Eden Zugang zum Baum des Lebens. Und wir sehen und merken und lesen nichts davon, dass Tod irgendwie geplant oder Teil des Lebens war, ganz und gar nicht. Sondern es ging darum, dass der Mensch leben kann, bebauen kann, bewahren kann, entdecken kann, sich entfalten kann. Die Fülle an Leben. Und dann wird zum ersten Mal Tod erwähnt. Gott sagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, wenn ihr diesen Weg geht, dann wird Tod euer Leben treffen. Und wir erzittern und erschaudern, weil wir merken, ja, stimmt, stimmt. Sie haben Josef einbalsamiert und man hat ihn in ein Grab gelegt in Ägypten. Und auch viele von uns, von Menschen, die uns nahe sind und nahe standen, sind gestorben. Man hat sie in ein Grab gelegt. Und der Weg, den dann der Mensch gegangen ist, Adam und Eva, beide, indem sie von diesem Baum essen, erlauben sie dem Tod Zugang zu ihnen und zu der Erde zu haben. Und da war es ja nur eine Idee oder ein Gedanke, wie sterben, wie kann man denn sterben? Wir sind doch zum Leben geschaffen, wir haben doch den Zugang zum Baum des Lebens. Das, wie soll denn Tod aussehen? Das war ja nur ein Konzept, eine Idee, bis dann Kain sich über seinen Bruder erhebt, sein Bruder Abel, 1. Mose Kapitel 4, und ihn erschlägt. Und die Erde schreit zu Gott, heißt es hier. Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Wenn das vorher still war, dann fängt jetzt sozusagen die Erde oder das Blut, das in der Erde trifft, an zu schreien. Und zu sagen, hier ist einer gestorben. Und ein großes Entsetzen ist sicherlich über Adam und Eva gekommen, als sie nicht ihren eigenen Tod erlebt haben oder den Tod des anderen, sondern den Tod eines ihrer Kinder. Und es ist so eine dunkle Note, so eine, ja, was ist es? Eine Melancholie, eine Trauer, die sich dann irgendwie so über diese ganze Geschichte von Anfang an legt, weil wir merken, Brüder sind scheinbar fähig, einander umzubringen. Das wird keine leichte Geschichte werden. Und vor allem, gibt es da überhaupt einen Ausgang aus dieser Geschichte? Kommen wir da jemals raus? Und wie wird sich Gott verhalten? Und da merken wir schon in dieser Geschichte, dass Gott von Anfang an sich dafür entscheidet, trotz dem, was geschehen ist, trotzdem, dass der Mensch den Zugang zum Tod gewählt hat oder den Weg des Todes auch gegangen ist, dass Gott immer wieder Leben möglich macht. Und selbst wenn wir sagen, es ist doch unfair, was mit Kain hier passiert, dass Gott Kain die Möglichkeit gibt, weiterzuleben, macht Gott es trotzdem. Er bewahrt ihn, er schont ihn und er gibt ihm den Raum, dass er lebt, dass er nicht seinerseits umgebracht wird von den anderen, weil er seinen Bruder umgebracht hat. Das heißt, Gott wollte nicht nur leben, hat Leben nicht nur geschaffen, sondern auch nachdem das Leben einen Weg genommen hat, den er nie wollte, ist er immer noch auf der Seite des Lebens und entscheidet sich, Leben möglich zu machen. Und wir sind dann so weitergegangen in diese Geschichte und haben gemerkt, die Menschheit fächert sich aus, viele kommen, aber es kommt das Ganze, die Menschen oder die Geschichte der Menschen erreicht einen Punkt, an dem Gott sich entscheidet, eigentlich alles zu vernichten, 1. Mose Kapitel 6. Aber wir merken, einerseits sagt er, 1. Mose Kapitel 6, Vers 17, denn siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde und alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber dann sagt er, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Damit meinte Noah, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir und von allem Lebendigen und von allem Fleisch sollst du je zwei von allen in die Arche bringen. Das heißt, diese Spannung, einerseits alles vernichten zu wollen, aber dann alles retten zu wollen. Und wir merken, Gott wieder derjenige, der Leben möglich macht und möglich machen will, wo eigentlich kein Leben mehr möglich ist. Der Friede auf Erden ist ihm nicht so wichtig, wie dass Menschen weiterleben und dennoch, obwohl er sie da durchbringt durch diese Wasserflut, dasselbe wiederholen, was sie schon vorher gemacht haben. Und wir sind mitgegangen mit Noah und seiner Familie in die Arche und haben erlebt, gezittert und gehofft, wird diese Arche jemals wieder auf trockenem Erdboden landen. Sind mit ihnen rausgegangen, haben erlebt, wie Gott einen Bund mit ihnen macht und wiederum Leben möglich macht und sagt, meinen Bogen, den Regenbogen, den ich an den Himmel setze, der soll ein Zeichen sein, dass sowas nie mehr wiederkommen wird. Der Turmbau zu Babel. Nächste Geschichte. Menschen wenden sich ab von Gott, wollen ein Leben in der Gottesferne leben. Und Gott ist wieder da und bringt sich ein und will Leben möglich machen. Dann auf einmal begegnen wir Abraham und seiner Frau. Zwei Menschen werden uns gezeigt oder unser Blick fällt auf sie und Gott sagt zu ihnen in Kapitel 12, und ich will dich zu einer großen Nation machen, 12 Vers 2. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst dein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Auf einmal beginnt hier Gott irgendetwas, was uns am Anfang fremd war, mit zwei Menschen, zwei einzelnen Menschen, die aber unfruchtbar sind, die keine Kinder bekommen können. Und auch hier wieder macht Gott Leben möglich. Da, wo kein Leben ist, da, wo kein Leben sein kann, da schenkt Gott Leben. Und für mich wurde es dann im Laufe dieser Geschichte immer deutlicher, Gott will, dass Menschen leben. Und obwohl alles drunter und drüber geht, obwohl es ständig Konflikte und Ängste und Sorgen und falsche Handlungen gibt und so weiter, mittendrin scheint so ein Grundton sozusagen, ein Grundton ständig gespielt zu werden oder hörbar zu sein, der lautet, ihr sollt leben. Und Abraham und Sarah wird Isaak geschenkt und dann kommt noch eine noch viel persönlichere Komponente hinzu, die ich vorher auch nicht so entdeckt habe. Und zwar dann sehr stark im Leben von Isaak, nachdem sein Vater dann gestorben ist. Wir springen jetzt über etliche Kapitel, Kapitel 26, da erscheint Gott dem Isaak. Kapitel 26, Vers 3. Da sagt Gott zu ihm, halte dich als Fremder auf in diesem Land und ich werde mit dir sein und dich segnen. Und dann fährt er fort mit dem Segen der Nachkommen und des Landes und so weiter. Aber dieses mit dir sein, Gott ist jemand, der mit dem Menschen ist. Gott mit uns oder Gott mit Isaak. Kapitel 26, Vers 24 kommt es nochmal vor. Denn ich bin mit dir und ich werde dich segnen. Abimelech. Abimelech, Menschen, die Isaak trifft, sie sagen zu ihm, Vers 28, sie aber sagten, wir haben deutlich gesehen, dass der Herr mit dir ist. Also es ist nicht nur etwas, was persönlich da irgendwie wahrnehmbar ist, aber dann sich nicht realisiert, sondern nein, auch Menschen um ihn herum sehen, ja, Gott ist mit dir oder Gott mit den Menschen. Deswegen wollen sie einen Bund mit ihm eingehen. Dasselbe dann mit seinem Kind, Esau, zwei Kinder, die er bekommt. Esau und Jakob. Und wir verfolgen dann so mit dem Autor die Geschichte Jakobs, der seinen Bruder betrügt, der seinen Vater betrügt, der eigentlich viel Schuld auf sich lädt. Menschlich betrachtet. War das Leben von Jakob verwirkt? Oder wir hätten ihm sicherlich keine zweite Chance gegeben. Aber Gott erscheint ihm, als er auf der Flucht ist von daheim in die Heimat der Familie im Osten, 1. Mose Kapitel 28. Und wieder greife ich nur diese Worte heraus, die so entscheidend dafür sind, wie Gott ist. 1. Mose Kapitel 28, Vers 15. Siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir gesagt habe. Das heißt, Gott hält sein Wort trotzdem, dass der Mensch sich abwendet, gegen das Wort Gottes geht, gegen seine Mitmenschen geht. Gott erschafft Menschen, er schafft Leben. Und seine Absicht, dass Leben weitergeht, dass Leben möglich ist, hat sich trotz dem Handeln des Menschen nicht geändert. Und in all dem, man könnte sagen, ist doch schön, klar, natürlich habe ich eine Absicht, dass der Mensch lebt. Man könnte aber mit dieser Absicht fernbleiben, distanziert bleiben, kalt sein und sagen, müsst halt schauen, wie ihr damit klarkommt. Ich bin ja nicht schuld an dem, was passiert ist. Ich habe es ja nicht hervorgebracht. Jakob, du hast doch deinen Vater getäuscht. Du hast doch deinen Bruder getäuscht, dass er dich jetzt töten will. Ist doch nicht meine Schuld, oder? Muss schauen, wie du damit klarkommst. Aber das macht ja Gott nicht, sondern er sagt, ich bin mit dir. Ich will dich behüten überall, wohin du gehst. Dich zurückbringen in dieses Land. Da ist wieder dieses Versprechen. Da ist wieder dieses Versprechen, dass Josef seinen Kindern und seinen Brüdern sagt, Gott wird euch besuchen, Gott wird euch in das Land zurückbringen. Dasselbe geschieht im Jakobsleben auch, als er in der Fremde ist. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Und so Abraham und Sarah, diese zwei Menschen, die Gott aussucht, erwählt, sich für sie entscheidet, wobei wir gemerkt haben, so besonders waren sie gar nicht, indem wie sie sich verhalten haben. Einfach zwei Menschen, die ein Kind bekommen, das unmöglich gewesen wäre, dass es da ist. Wiederum, die Frau von Isaak, wiederum unfruchtbar und wieder kommen Kinder als ein Geschenk Gottes. Fast so als Hinweis, ich bin derjenige, der Leben schenkt. Nicht ihr, ihr macht es nicht. Jakob flieht, kommt zu seinem Onkel Laban, heiratet seinerseits zwei Frauen, zwei Schwestern. Es ist viel Leid in seinem Leben. Ja, 1. Mose, Kapitel 29, Kapitel 30. Muss irgendwann von Laban fliehen, weil dieser ihn ausnützt. Voller Angst darüber, seinem Bruder zu begegnen. Es kommt dann zur Begegnung mit seinem Bruder Esau, Versöhnung, 1. Mose, Kapitel 33. Und auch er hat natürlich Kinder. Und dann schwenkt sozusagen so die Kamera oder die Perspektive dieser Geschichte von Jakob weg, eher hin zu Josef. 1. Mose, Kapitel 37. Und wir sehen das jüngste Kind, 17 Jahre alt, hat Träume, dass seine Brüder sich vor ihm verbeugen werden, sogar seine Eltern, unhörbar, undenkbar in der damaligen Kultur, dass der Kleinste irgendwie dann der Höchste oder der Habenste in der Familie wird. Die Brüder wollen ihn töten und auch hier passiert etwas Interessantes, und zwar in 1. Mose Kapitel 39. Wieder dasselbe, Vers 2, 39, Vers 2. Der Herr aber war mit Josef. Vers 21. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Vers 23. Weil der Herr mit ihm war. Dieses selbe Thema, und es ist kein einfaches Leben, das Josef hat. Von seinen Brüdern gehasst, als Sklave nach Ägypten verkauft, dort ins Gefängnis gekommen. Und dennoch lässt es ihm Gott gelingen. Und jetzt, im letzten Gespräch, das Josef mit seinen Brüdern hat, nach dem Tod des Vaters, kommt es ja raus, kommt genau das raus, was wir jetzt so im Schnellflug durch dieses Buch nochmal so versucht haben zu erfassen. Der Mensch hatte Böses beabsichtigt. Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er ein großes Volk am Leben erhält. Als Adam und Eva sich ganz am Anfang von Gott getrennt haben, da hat Gott diese ersten zwei Menschen nicht hoffnungslos gelassen, sondern in 1. Mose Kapitel 3, als Gott das Gespräch mit Adam und Eva sucht, sagt Gott, eines Tages wird einer kommen. Das können Sie nochmal für sich nachlesen. 1. Mose ab Vers 3, ab Vers 12, Vers 13, Vers 14, Vers 15. Da wird einer kommen, der wird der Schlange, der wird dasjenigen, was euch da verführt und in die Irre geleitet hat, den Kopf zertreten. Es wird einer kommen. Der wird ganz deutlich machen, dass meine Absicht es ist, Leben zu erhalten, Leben zu schaffen, Leben zu erhalten, euch am Leben zu erhalten und euch durchzuführen. Und somit endet, obwohl dieses Buch das Thema Tod nicht außen vor lässt, sondern damit als letzten Satz endet, ist gleichzeitig dieser Strom der Hoffnung, da Gott wird das Volk besuchen und es in das Land zurückbringen. Oder persönlich ausgedrückt, Gott wird in unser Leben kommen, in unser Leben treten, uns besuchen und mit uns sein und für uns Leben möglich machen.